Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Good! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Ja, wir kommen aus einem Sieg gegen die Cincinnati Bengals, stehen jetzt bei 4-1. Und haben zu Hause gegen die Cincinnati Bengals mit 27-3 gewonnen. Manuel, wie immer an meiner Seite, dein Take zu dem Spiel.
Ja, erstmal von mir ein schönes Hallo an alle da draußen. Ja, das Take ist kurz und knapp. Ich glaube, man kann mega zufrieden sein. Was für ein geiles Defense-Spiel. Offense hat das gemacht, was er machen sollte. Nicht mehr und nicht weniger. Geiles Spiel. Für mich eigentlich könnte man direkt weitergehen zum nächsten Gegner, aber natürlich gibt es da einiges noch zu berichten, weil war ja ein schönes Stats-Spiel.
Genau, du hast es angesprochen. Die Offense ist noch nicht in Fahrt gekommen in dem Spiel, was in meinen Augen hätte eigentlich deutlich, gerade nach dem ersten Viertel, hätte es eigentlich schon mehr als 10-0 stehen müssen, stehen sollen. Also 2-3 Touchdowns hätten da schon mehr sein können. Mit einer Offense in Normalform, sag ich jetzt mal. Ich würde sagen, steigen wir auch direkt bei der Offense ein. Allen voran, wie immer, Lamar Jackson. 19 Würfe hatte er, 37 Wurfversuche, konnte dabei 180 Yards machen, 2 Touchdowns und eine Interception. Ein Quarterback-Rating von 63,3. Wie hast du seine Leistung gesehen?
Ja, also das ist so dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde für mich momentan auch. Also im ersten Quarter eigentlich gute Pässe angebracht, auch wieder sehr passlastig das Ganze gewesen, bis auf der eine wunderschöne End-Around, wo sie gemacht haben. Wie beim letzten Mal, da wiederhole ich mich, er macht unglaublich starke, krasse Würfe. Und dann sind wieder Würfe dabei, wo er völlig off sind, sage ich mal, auch mit den Receivern. Aber im Grunde genommen war es, ja, wie soll ich sagen, eine solide Leistung. Es ist in Ordnung. Er hat 2 Touchdown-Würfe. Die Interception kam kurz vor der Halbzeit, wo sie, sage ich mal, unnötig was probiert haben, meines Erachtens. Ja, man darf halt nicht immer dieses, wow, ich mache 200 Yards mit den Beinen und 300 Yards durch die Luft. Das dürfen wir einfach nicht erwarten. Und das zeigt sich gerade so. Es ist ein gutes Mittelmaß, also ein guter Mittelwert, sage ich mal, für ihn gewesen. Ja, es hat gelangt. Fertig.
Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es hat gelangt, ohne jetzt respektlos zu sein. Es waren dann nur die Bengals und wir wurden dann noch von einer starken Defense getragen, kommen wir später noch zu. Aber gegen stärkere Gegner wäre dieses Spiel enger geworden. Und Jackson, ich würde sagen, das war einer seiner schlechtesten Spiele im Jersey von den Baltimore Ravens. Da waren viele, viele Würfe dabei, die hätten intercepted werden müssen. Ich kann mich da noch an einen üblen Drop erinnern von den Linebackern von Cincy. Der hätte abgefangen werden müssen. Dann die Interception an sich war zwar gut gespielt, aber auch der Wurf war schlecht. Kann man nicht einfach drum herum reden. Wie sehr glaubst du, versuchen die Ravens Jackson als Runner zu verstecken mit der Verletzung im Hintergrund oder im Hinterkopf?
Also ich glaube, das ist der größte Hauptgrund momentan. Also sie schauen, wie es läuft. Wie gesagt, das erste Viertel war ja eigentlich gut. Sind sie komplett übers Feld marschiert, haben genau das gemacht, was sie machen sollen normalerweise. Ich glaube, die verstecken gerade sehr viel. Weil auch das restliche Spiel, es sah aus, als würden sie probieren. Die Bengals kommen ja viel über den Vier-Mann-Rush auch. Und die Mitte hat sich geöffnet und der ist nicht gelaufen. In jedem wichtigen engen Spiel wäre er selber gelaufen für die First Downs. Nee, er war in der Pocket, hat gescrambled, hat geschaut, hat probiert, jemanden anzuwerfen. Und das ist was, wenn es, sag ich mal, spitz auf Knopf stand, würde er nicht so machen. Er hätte genug First Downs erlaufen können. Und ja, sie halten ihn zurück, sie verstecken, sie probieren. Das Gleiche ist mit der O-Line, da kommen wir dann auch noch drauf. Selbe Spiel. Also die versuchen gerade nur, sag ich mal, so viel wie nötig zu machen, damit sie das sauber runterspielen. Und es ist immer noch ein, ja, mit genug Vorsprung runtergespielt worden, das Ganze.
Genau. Ja. Ich denke, gerade mit der Verletzung im Hinterkopf kann man davon ausgehen, dass die Ravens auch einfach versucht haben, dass Passing Game, ja, auch einfach mal, ja, dass da der Rhythmus reinkommt, die Abstimmung kommt, da ist halt das Spiel nochmal was anderes als Training. Und die vier Preseason-Spiele darf man natürlich nicht vergessen, dass da einfach der Rhythmus nicht gefunden werden konnte. Und ich denke, das hat alles noch damit zu tun. Und ich hatte jetzt von Film Study Ravens mal reingehört, da war ein ganz interessanter Take, dass Willie Snead vor 2 Jahren, kurz nachdem Jackson Starter geworden ist, gesagt hatte, er braucht jeden Snap oder jeden Rap im Training, um besser zu werden. Und ja, vielleicht ist das auch so ein Grund, weil er Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert hatte, nur beim Freitag beim Walkthrough dabei war, dass da vielleicht dann noch die ein oder andere Unstimmigkeit, ja, entstanden ist. Das kann natürlich auch sein.
Kurz um dich zu bringen, also dem ist mit hundertprozentiger Sicherheit so, gerade auf der Position und auch er, also müssen nicht rumreden, er ist jetzt nicht das, keine Ahnung, das Wunder-Quarterback-Genie oder sonstiges, der braucht seine Trainingseinheiten, um sich darauf vorzubereiten. Das ist einfach so und ich glaube wirklich, dass ihm das gefehlt hat. Noch dazu, ich meine, ich habe es nie von offizieller Seite gehört, sondern nur durch inoffizielle Kanäle, dass wohl angeblich ein guter Freund von ihm am Samstag noch verstorben sei. Weiß ich nicht, ob da was dran ist. Aber ich denke mal, die Knieverletzung und das dadurch raus resultierende fehlende Training beeinflusst ihn mit Sicherheit.
Ja, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe und das macht mir tatsächlich viel mehr Sorgen und das sind die Wide Receiver. In dem Spiel Marquise Hollywood Brown mit 6 Catches für 77 Yards Receiving Leader gewesen, dahinter wieder erwartend Mark Andrews mit 56 Yards bei 6 Catchen. Aber das war's quasi auch schon. Willie Snead kein Catch, Miles Boykin kein Catch. Ja, David Duvernay konnte noch 2 Catches verbuchen. Das war's. Wir reden hier von 8 Catches durch einen Wide Receiver. Und ja, also das ist in meinen Augen besorgniserregend.
Und, aber nicht denen ihr Fehler unbedingt. Also auf den All-22s waren sie oft genug frei. Und ich meine wirklich frei. Er hat Jackson sie einfach nicht angeworfen. Das ist tatsächlich so. Also sieht man in wirklich vielen Plays, die sind frei und er wirft sie nicht an. Er nimmt sogar öfters den schwereren Wurf zu Andrews in viel engere Fenster und übersieht einfach die freien Spieler.
Ja, aber da sieht man ja auch daran, dass irgendwas, also dass
Vertrauen.
Einfach nicht da ist. Was mich gerade bei Snead ein bisschen verwundert, ich meine, im vergangenen Jahr in den meisten Spielen ja doch dann ein sicheres Target gewesen für Lamar Jackson. Wie gesagt, diese Saison noch unterm Radar. Miles Boykin wieder einmal off mit Lamar Jackson. Das gab ein Play, da dachte Jackson, dass Miles Boykin tief geht. Boykin ist in die Mitte gezogen. Sowas sieht man ja jetzt gerade bei den beiden schon doch an jedem Spieltag, dass da die Connection einfach nicht da ist. Und das bereitet mir tatsächlich viel, viel mehr Sorgen.
Das ist auch so, weil das Schlimme ist ja, jetzt nach den ersten 5 Spielen würde ich als gegnerischer Defense-Koordinator sagen, es ist einfach, tu Mark Andrews und Hollywood Brown komplett dicht machen und die Sache ist geritzt. Also
Das hatte ja der Safety von den Cincinnati Bengals nach dem Spiel gesagt. Wir müssen einfach nur Brown und Andrews decken. Dann war die Offense, hatte die Offense keine Antwort mehr.
Genau, genau. Und dann musst du normal über das Run-Game. Also das ist dieses Problem in diesem Zusammenhang. Auch, dass wir jetzt wieder zu wenig Run gecallt haben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das Absicht ist oder nicht. Wenn du das Run-Game dann callst und das Erfolg hat, dann kriegst du auch die anderen wieder frei. Aber wenn du natürlich so viel passen tust und eigentlich nur zwei Anwerfstationen hast, das ist so eindimensional. Also das kann man verteidigen. Das gibt's gar nicht. Vor allem Hollywood Brown ist jetzt zwar schnell, aber kein physischer Receiver, der jetzt jedes 1-zu-1-Duell dann gewinnt. Das ist einfach nicht so.
Genau. Also um einfach mal hier ein paar Zahlen reinzubringen. Wir hatten 180 Receiving Yards und 47 davon kamen, also von den 180 Yards kamen 47 Yards nicht von Brown oder Andrews. Der Rest kam alles von Brown oder Andrews. Dementsprechend ist im Moment die Offense ja dann doch sehr eindimensional, wie du es eben schon sagtest. Aber da habe ich heute auch eine interessante Statistik gesehen, dass viele Teams in der NFL, zum Beispiel die Saints mit Michael Thomas und ich weiß gar nicht, meine Alvin Kamara war es dabei noch, die hatten mehr Target Percentage, die beiden, als Brown und Andrews. Der Offense-Koordinator muss halt auch einen Weg finden, um die anderen einzubinden. Und das Gefühl genau. hast du einfach im Moment noch nicht, dass Greg Roman die Kreativität vorhanden ist, außerhalb der gescripteten Plays. Ich meine, den Endaround von Duvernay sah man in Baltimore jetzt auch relativ selten in der Vergangenheit. Aber nach diesen gescripteten Plays wirkt das alles schon unkreativ und als würde man den Receivern keine Chance geben, da ein Play zu machen.
Ja, also entweder sie halten es wirklich zurück und schauen, dass sie so wenig wie möglich machen, oder es klickt einfach noch nicht. Wobei ich eher dann auf das Letztere tippe, dann, weil, ja, ich glaube, mit so viel Absicht macht das niemand.
Ja, dann kommen wir noch zu den Running Backs. Was mich ein bisschen verwundert hatte, dass J.K. Dobbins diese Woche nur einen Carry bekommen hat. Den er dann mal eben für 34 Yards nach vorne trug. Wie siehst du das? Also Mark Ingram mit elf Läufen für 57 Yards, jetzt auch nicht ganz so effektiv, wie man es kannte, aber macht halt seine 50 plus Yards und Gus Edwards mit 7 Carries für 25 Yards.
Genau. Ja, also die können eigentlich, ja, das Schlimme ist, es wird halt so gesplittet durch diese drei jetzt, ne? Sag ich mal jetzt, gut, J.K. Dobbins hat jetzt nicht so viel Carries gehabt, wie du gesagt hast, aber das waren halt gleich mal dann 34 Yards mit einem Carry. Ist auch verwunderlich, also ich bleib dabei, das Running Back Team ist exzellent. Es muss bloß der Weg gefunden werden, sie dementsprechend noch einzusetzen oder viel einzusetzen. Es ist zu wenig Run Game. Das wird einfach zu wenig gecallt. Das ist einfach so. Dafür ist es unglaublich eigentlich, dass wir so viele Rushing Yards überhaupt eigentlich zusammenbekommen. Wir sind auf Platz 3 in den Gesamt-Offense Rushing Yards Ranking und jeder fragt sich, wo kommen eigentlich diese Rushing Yards her? Mit 160 Yards im Durchschnitt. Und wir reden hier eigentlich davon, dass man zu wenig Run-Game callt, aber es ist einfach de facto so. Es kommt mit unglaublich wenigen Calls unglaublich viel Rushing Yards zusammen.
Ja, hier mit 24 Carries insgesamt für 161 Yards, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das stimmt schon. Ja, kurz und knapp zur Offense. Ich denke, so einen kleinen Ausblick können wir ja dann gleich nochmal in der Preview zum Eagles-Spiel geben. Kommen wir noch ganz kurz auf die O-Line. Eigentlich einen soliden Job gemacht, einen Sack zugelassen und ich glaube, es waren 6 Quarterback-Hits, die zugelassen worden sind. Wie hast du die Right Guard Competition gesehen? Also es wurde ja immer von Drive to Drive mit McCurry und Powers durchrotiert, was mich ein bisschen überrascht hatte. Wie hast du das gesehen?
Ja, also das hat so ziemlich viele überrascht. Da habe ich auch Mitte der Woche ein sehr interessantes Interview von Cole Jackson vom Russell Street Report mir angehört. Und der hatte gesagt, dass er das überhaupt noch gar nicht erlebt hatte, dass im Spiel so viel gewechselt wird. Und die Ravens haben das ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, aber dass sie das mit Absicht gemacht haben. Und eigentlich ist es sehr ungewöhnlich. Also da könnte man wirklich meinen, das ist schon fast Preseason-Charakter, dass sich so rumrotiert zwischen zwei Positionen, die direkt nebeneinander spielen, weil wir haben es ja schon oft genug erwähnt, Absprache ist da alles, Kommunikation ist alles und wenn du so viel rotierst, ist das relativ schwierig eigentlich. Also ganz interessant, das fügt sich auch wieder so ein bisschen so ein, ja, wir probieren es jetzt, weil wir haben alles sicher im Griff. Das tendiert eher so wieder in diese Richtung, finde ich, für mein Befinden.
Ja, wobei ich fand es eigentlich ganz gut, beide mal zu sehen. Gerade McCarry hatte jetzt nicht sein bestes Spiel. Also man hat schon gesehen, dass er oft von der Defense-Line hin und her bewegt worden ist, ja teilweise auch gepancaked wurde auf einem Play. Ja, Powers hat da sich schon besser angestellt. Jetzt hat Phillips diese Woche noch heute wieder mittrainiert. Das heißt, es steht da noch ein Fragezeichen hinter, ob er wieder spielen kann. Wenn ich jetzt sagen würde, Tyree Phillips fällt noch einmal aus, dann kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Powers der Starter ist, weil er sich einfach in dem Spiel besser angestellt hatte. Auch wenn er weniger Snaps hatte. Er hat nur 16 Plays gehabt, während McCarry 45 Plays hatte. Dabei hat er aber zum Beispiel beim Runplay 6 Blöcke verfehlt, was bei 45 Plays halt einfach sehr viel ist in der Percentage. Ja. Ansonsten, der Rest der Line hat wieder gut gespielt. Skura scheint auch wieder auf dem Weg zur Besserung zu sein. Nachdem er dann doch Startschwierigkeiten hatte, gerade gegen die Browns, hat er jetzt ein sehr solides, sehr gutes Spiel vollendet, sage ich jetzt mal. Da mache ich mir einfach keine Sorgen. Wir sind auf dem Weg zu einer guten O-Line wieder. Ich weiß nicht, wer heute schon Down the Talk gehört hat, der weiß, dass Adrian Franke das auch so betitelt, dass wir eine gute O-Line haben. Mit Ausstechern zu sehr gut. Und ja, wie gesagt, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass das weitere positive Tendenzen hat.
Ja, das kann man genauso stehen lassen auch.
Wechseln wir die Seite, kommen wir zur Fun Side of the Game Day, sage ich jetzt mal, die Defense. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Schieß los.
Ich wollte gerade sagen, 7 Quarterback-Sacks, 15 Quarterback-Hits. Joe Burrow hatte richtig Bock zu spielen, das hat man ihm angemerkt.
Der war von vorne bis hinten bedient, würde ich sagen, ja.
Also der hat ja zu keiner Zeit gehabt, den Ball loszuwerden. Wurde von allen 5 Starting Defense-Back, das heißt unsere beiden Safeties plus die beiden Outside-Cornerbacks plus der Slot-Cornerback, konnten jeweils einen Sack verbuchen, was es so in der NFL-History noch nie gegeben hat. Marcus Peters konnte übrigens seinen ersten Career-Sack feiern auf einem Double-Cornerback-Blitz, was man halt auch selten sieht. Selten bis gar nicht.
Ja, genau. Rekord dadurch gemacht. Unglaublich und zeigt wieder nur eins, was für eine unglaubliche Secondary wir haben. Wenn du so viel Defense-Backs blitzen lässt, musst du ja sicher sein, dass du genug Ersatz auf dem Feld hast, die wo das dann auch dementsprechend übernehmen können. Vor allem, wenn dann solche Geschichten kommen, wenn du wirklich 2 Cornerbacks blitzen lässt, was er ja auch gemacht hat, dann wird es schon ganz wild.
Ja, was mich auch ein bisschen gewundert hatte, war das Personal am Wochenende. Wir haben nur 7 Mal die Base gespielt. Ich hatte jetzt tatsächlich erwartet, dass wir häufiger die Base spielen, gerade weil ja Cincy auch gewillt ist, den Ball zu laufen. Und am häufigsten haben wir die Standard-Nickel gespielt mit 31 Snaps. Wie hast du da die Formations gesehen?
Das ist, glaube ich, das Miterfreulichste eigentlich von dem ganzen Spiel ist, dass wir wirklich aus dieser Standard-Nickel so unglaublich viel Plays gemacht haben. Die Dime kam ja direkt dann danach, aber das Wichtige ist wirklich die Standard-Nickel, weil heißt ja, dass wir eigentlich mit 6 Mann in der Box den Run verteidigt haben. Und das wirklich gut. Und genau das ist ja das, was die Ravens eigentlich schon immer konnten, mit 6 Mann den Lauf zu stoppen. Das ist das, was ja letztes Jahr am Anfang des Jahres überhaupt nicht geklappt hat oder auch generell über das ganze Jahr gesehen nicht so gut war. Aber durch die Anpassungen und eben durch die Zukäufe des Personals konnten wir jetzt mal wirklich genau so spielen, wie man es halt richtig gut machen kann. Man kann die Secondary stark einsetzen durch die Nickel und wirklich mit 6 Mann in der Box den Lauf stoppen. Und genau das ist eigentlich das Erfreulichste aus dieser Standard-Nickel-Geschichte. Also mit leichtem Personal theoretisch, ne, den Run verteidigen.
Genau. Ja, gerade bei der Nickel konnten die Bengals quasi gar nicht laufen. Nur 15 Yards gemacht bei 24 Läufen. Ja, da sieht man auch, dass auch die Verpflichtung von Calais Campbell in der Defense Line ja dann doch sichtbar sind oder merkbar machen, um den Run zu stoppen und dass wir gerne blitzen. Ja, das weiß jetzt auch Joe Burrow.
Ja, ich meine, das war klar, dass sie es gegen ihn wieder machen. Gut, ich hatte ja schon gesagt, mich hat es gewundert, warum er es nicht gegen Haskins gemacht hat. Jetzt gegen Burrow war es klar, er ist damit gar nicht zurechtgekommen und wir haben wieder mit, ich glaube, 45% Blitzquote gehabt, also nicht mehr die 31 wie gegen Washington. Es waren die verrücktesten Blitze dabei, wirklich. Also Martindale hat mal richtig das Playbook ausgepackt und mal richtig was gezeigt. Ja, geht halt nur so, wenn du sogar den Lauf stoppen kannst. Und abgesehen von den wichtigen Linemans haben wirklich, muss man ganz klar mal das Linebacker-Core rausheben, die haben einen Wahnsinnsjob gemacht und zwar wirklich jeder einzelne Spieler. Das wirst du ja genauso gesehen haben.
Jo, auf jeden Fall. Die Ravens haben, um da auch nochmal zu zeigen, wie aggressiv sie waren, nur ein Play gehabt, wo sie 3 Pass-Rusher geschickt haben. 19 Plays, wo sie 4 geschickt haben. Da konnten sie dann auch 3 Sacks rausherholen. Und sie hatten 12, wenn sie 5 geschickt, also 12 Snaps, wo sie 5 Pass-Rusher geschickt hatten, da haben sie 2 Sacks gehabt. Sie hatten 4 Plays, wo sie 6 Spieler geschickt haben, da hatten sie auch 2 Sacks und die Bengals konnten dabei minus 3 Yards machen. Und ein Play hatten sie, wo sie 7 Leute geschickt haben. Da konnte Joe Burrow aber den Blitz schlagen und 6 Yards machen. Ja, das heißt, die Ravens haben schon bei 46% der Dropbacks 5 Spieler oder mehr gebracht, was schon ziemlich aggressiv ist.
Ja, aber das ist sehr aggressiv, genau. So, und dann, ja, wenn man jetzt mal die individuellen Sachen anschaut, ja, da kannst du ja genauso weiter vorlesen, wie du es gerade eben schon gemacht hast. Da weiß man ja gar nicht, wo wir anfangen sollen eigentlich.
Das ist richtig. Also das war schon sehr stark und da muss man nun mal jetzt auch eine Person herausheben oder wollen wir uns das für the Stars of the Game
aufbewahren? Nee, lass uns, glaube ich, gleich drüber reden, weil dann können wir direkt die Stars of the Game dann im Anschluss eigentlich dann nur runter sprechen, würde ich sagen, weil du kannst eigentlich nicht über alle reden, weil dann hocken wir in einer Stunde noch da.
Ich wollte gerade sagen, was mir noch aufgefallen ist, dass wir unfassbar gut gegen den Lauf gespielt haben, gerade was letzte Saison nicht so gut geklappt hat und das war dieses Edge-Setting. Da gab es ein Jet-Sweep zu, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Tyler Boyd, ich bin mir aber gar nicht so sicher, der einen Jet-Sweep hatte und ja, Elliott hat sofort gesehen und hat sein, ich glaube es war der Tight End, ja, den Block gebrochen und konnte das Edge setten, sodass Tyler Boyd nach innen cutten musste und quasi bei 0 Yards getackelt wurde. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die entscheiden aus, so ja, ob ein Play 50 Yards werden oder ob ein Play 10 Yards oder 0 Yards werden.
Genau, das sind Kleinigkeiten, die man so nicht sieht, aber unglaublich wichtig sind, gerade weil du Elliott ansprichst. Es ist, wie gesagt, nee, nicht, dass man jetzt sagt, okay, der ist jetzt überall dran, aber er zeigt unglaublich seinen Speed. Wenn er einen Run readet, er kommt sofort runter von der Mitte und tut unglaublich schnell den Weg verkürzen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns die letzten 3 Jahre doch sehr abgegangen ist. dieser unglaubliche Speed vom Free Safety. Ich meine, auch Earl Thomas war nicht mehr der Schnellste, das wussten wir. Und auch davor mit Eric Weddle. Ne? Deswegen, also das ist gerade wunderbar anzuschauen, dass du wieder mal einen Free Safety hast, der wie von der Rande gestochen eben aus der Mitte kommt und die Plays macht gegen den Run. Oder auch Pass.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Three Stars of the Game und du darfst mit deiner Nummer 3 anfangen.
Okay. Meine Nummer 3 ist tatsächlich jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist für mich Jalen Ferguson. Weil er war ja, ist auch wirklich gescholten worden bisher in den letzten Spielen, auch von mir, dass er nicht wirklich so überragend gespielt hatte. Hatte jetzt ein wahnsinnig gutes Spiel gegen den Lauf. Nicht irgendwie in Sachen Pressure oder sonstiges, aber seine Laufverteidigung ist unglaublich gut geworden. Gerade im Vergleich zu letztes Jahr, wo er doch einige Fehler hatte und das Contain nicht halten konnte, gab es jetzt zig Spielzüge, wo er das Contain wunderbar gehalten hat und auch schön die Cutback-Route hervorragend zugemacht hat und dadurch sogar für ein Yard oder so, oder Minus Yard sogar tackeln konnte. Der hat mir total toll gefallen als wirklich sicherer Contain-Linebacker dieses Mal. Hat er super gemacht.
Ja, um da 6 Tackles gemacht im Spiel und ein Tackle for Loss. Kein Sack, aber du hast ja schon gesagt, gerade die Laufverteidigung war sehr, sehr gut. Für mich, meine Nummer 3 ist tatsächlich der einzige Offenspieler. Und ja, es war dieses eine Big Play. Und da nehme ich einfach Devin Duvernay. Und ich finde, ich bin mal gespannt, ob die Ravens es finden, ihn nach der Bye Week. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie zum Eagle ihm eine größere Rolle geben, aber ob er nach der Bye Week eine größere Rolle bekommt, mit mehr Plays, mit mehr Möglichkeiten. Jetzt hat er gerade mit diesem Endaround für 42 Yards doch ordentlich Boden gut gemacht, konnte 2 Catches fangen, hatte quasi 100%, was in seine Richtung kam, konnte beide Bälle fangen, 17 Yards gemacht. War jetzt nicht die Überperformance, aber für einen Rookie und gerade auf Wide Receiver, wo wir jetzt dringend, ich bleib dabei, wo wir dringend jemanden brauchen, der jetzt mal einen Step abmacht, bin ich gespannt, was er in Zukunft oder vor allen Dingen nach der Bye Week, ob er da mehr Möglichkeiten bekommt. Nummer 2.
Nummer 2, ich bleibe halt nur auf der Defense-Seite, nehme ich jetzt aus der Secondary natürlich Marlon Humphrey. Wieder ein Forced Fumble in seiner unglaublich geilen, wie soll man sagen, einmaligen Style, wo er da hat. War immer dran, war immer da. Wie gesagt, den Fumble geforced. Ja, wir haben ihn jetzt verlängert. War der richtige Entscheidung. Das zeigt er jetzt sofort auch. Und ich bin einfach nur happy, dass der die nächsten paar Jahre bei uns bleibt. Für mich aus der Secondary, wie gesagt, auf meiner 2.
Ja, spannender Spieler. Meine 2 ist dann doch letztendlich rausgeflogen, musste sich dem Offenspieler beugen. Ich hatte zwischen Marcus Peters und Pernell McPhee überlegt auf der 2. Mhm. Habe mich letztendlich für Pernell McPhee entschieden. Gerade gegen den Pass als Pass-Rusher war er super aktiv. Mehrere Quarterback-Hits, ein Quarterback-Sack. Der hat auf jeden Fall gezeigt, warum er noch ein Situational Guy sein kann. Wie gesagt, viele Quarterback-Hits. Marcus Peters muss man aber jetzt hier auch mal kurz erwähnen. Sei mir nicht böse, aber auch ein Quarterback-Hit, ein Sack gemacht. Ich habe ja eben schon erwähnt, sein erster Career-Sack und dann natürlich noch die Interception. Von daher, ich habe mich letztendlich für Pernell McPhee entschieden, aber Peters hätte hier auch genauso sein dürfen.
Ja, also auf der 2, wie gesagt, hätten es einige verdient, auch ein Tyus Bowser hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, aber können nicht alle setzen.
Ja, so, dann die Nummer 1 und ich gehe davon aus, dass der unumstritten sein sollte.
Ich glaube, da können wir 3, 2, 1 und dann sagt wahrscheinlich jeder dasselbe. Ist klar, Defense Player, AFC Defense Player of the Week. Ich würde mal sagen, du gehst mit. Patrick Queen.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es keine zwei Meinungen. 9 Tackles gemacht, 1 Sack, 1 Tackle for Loss. Ein Fumble geforced, zwei Fumble recovered, ein Touchdown. Ja, der Junge hatte einen unfassbaren Impact auf dieses Spiel.
Ja, unglaublich. Also muss man sagen, der lernt richtig schnell. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hatte. Auch ein Teamkollege hat es gesagt gehabt. Wenn er zu LSU-Zeiten war es so, der macht einen Fehler in einem Spiel und im nächsten Spiel macht er den nicht mehr. Also so scheint es gerade tatsächlich zu sein. Er ist unfassbar schnell. Ich meine, das wusste man ja. Das war ja das, die Erwartung auch an ihn. Aber er tut die Runfits gut lesen. Ja, und allein die Zahlen, ist es einfach unglaublich, was der Junge jetzt schon im fünften Spiel abgerufen hat. Und selbst von denen er überhaupt keine Liebe bekommt, nämlich von unseren Freunden von PFF, hat er dieses Mal ein unglaublich hohes Rating bekommen. Sogar sie konnten nicht mehr drüber hinwegsehen. Also ein Wahnsinnsspiel, wenn er so weitermacht, wow. Dann haben wir noch weit sehr, sehr viel Spaß haben mit ihm.
Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine irgendwo auch gelesen zu haben, er ist der erste AFC Player of the Week in Baltimore seit Ray Lewis. Aber ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergebe oder nicht.
Ich glaube auch und ich glaube sogar, bin ich mir jetzt aber auch nicht 100% sicher, ich glaube, es ist der jüngste Spieler überhaupt, der ein Defense Player of the Week gewonnen ist.
Ja, dann würde ich sagen, bevor wir das Ganze jetzt nochmal abschließen, das Spiel, und weiterfahren, möchte ich nochmal ganz kurz in zwei Sätzen deine Meinung zu dem Debüt, zum NFL-Debüt von Justin Madubike hören.
Okay, zwei Sätze, ich leite mich da kurz. Ein super Debüt, ich habe mich so gefreut auf ihn und er hat genau das, nein, was ist, er hat genau das geliefert, nein, er hat eigentlich mehr gemacht, als dass man von jemandem aus dem Drittrunden-Pick, erstes Spiel, Woche 5, wird sofort reingeschmissen, hat man ja auch an den Inactives am Anfang gesehen, wir waren extrem dünn besetzt, die waren sich sicher, dass der Junge rocken wird und das hat er. Der hat konstant, auch wenn er drin war, ein bis zwei Leute beschäftigt, wunderbar die Run-Fits gelesen. Ja, wenn man ihn im Huddle auch sieht, ich meine, Campbell, klar, ist der Größte, aber der Junge ist so ein Berg und so schnell, total faszinierend, also ja, traumhaft.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, gerade auch, als ich gesehen habe, dass die Ravens mit Justin Ellis und Broderick Washington zwei Defense-Liner auf der Bank lassen oder gar nicht erst aufstellen, umziehen lassen, habe ich auch gedacht, jo, da muss viel Vertrauen in Justin Madubike sein, vor allen Dingen auch in seine Gesundheit. Und ich habe mich sehr gefreut, er hat geliefert und ich bin gespannt, was er jetzt gegen die Eagles machen kann. Was auch eine gute Überleitung ist, denke ich. Wir spielen nämlich in Woche 6 im letzten Spiel vor der Bye Week gegen die Philadelphia Eagles und haben die Chance, mit 5-1 in die Bye Week zu gehen. Wir spielen um 19 Uhr in Philadelphia. Was erwartest du für ein Spiel?
Also, das Problem ist, ich habe nur schlechte Erinnerungen oder fast nur schlechte Erinnerungen an die Philadelphia Eagles. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört in der ganzen Geschichte, dass ich zu viele Niederlagen gegen die gesehen habe, obwohl wir eigentlich fast immer der Favorit waren. Aber ich gehe jetzt mal vom normalen Spiel aus und erwarte eigentlich nichts anderes als einen Sieg und zwar auch wieder einen klaren, auch wenn es zum Beispiel auch einer Franke anders sieht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich tippe jetzt schon mal so, ohne dass wir jetzt drüber gesprochen haben, schon mal so mein Tipp in den Raum. Das ist ein 27-10. Sage ich jetzt einfach schon mal vorweg. Alles andere würde mich wundern, weil wenn wir jetzt gleich auf die Schwächen zum Sprechen kommen, sind doch viel, viel mehr Schwächen bei den Eagles als ja, bei uns.
Ja, da gehe ich auch mit dir überein. Ich gehe auch davon aus, dass die Eagles nicht so stark sind, wie ich sie vor der Saison tatsächlich erwartet hatte. Wobei jetzt gerade in den letzten zwei Spielen Carson Wentz dann doch mehr aufgetaucht ist. Er hat dann ja auch gerade die Secondary von unseren Freunden aus Pittsburgh gut ja, beschäftigt, kann man schon sagen. Aber Defense, finde ich in meinen Augen, ist fatal. Gerade die Cornerbacks oder die Secondary allgemein ist fatal. Und ja, ich bin gespannt, was die Ravens da aufs Feld bringen. Gerade im Passing-Game erwarte ich dann doch relativ viel in dem Spiel. Wenn man jetzt so den Injury Report folgen kann, dann soll ja auch noch der beste Cornerback von ihnen ausfallen mit Darius Slay an einer Gehirnerschütterung. Und wenn er ausfällt, ja, da muss dann auch durch die Luft wieder deutlich mehr gehen, als es bisher war.
Ja, ja, also das Mismatch ist ganz klar Secondary plus das Inside-Linebacker-Core bei denen, oder das Linebacker-Core allgemein. Was laut. Und jetzt spreche ich nicht von mir, das kann ich ja gar nicht behaupten, weil so tief bin ich bei denen gar nicht drin. Aber laut wirklich Eagles, Beat-Reportern und so weiter, wohl das Linebacker-Core das schlechteste der Liga. Kommen wohl überhaupt nicht mit Tight Ends zurecht. Heißt also, Andrews müsste eigentlich voll aufgehen, das Konzept mit Andrews. Was sie wirklich stark sind, und das sind sie richtig stark, das ist die Defense-Line. Das ist aber auch klar mit solchen Namen wie Burnett, Hargrave, Fletcher Cox. Ja, Brandon Graham, da ist klar, dass der Druck da ist. Haben unglaublich viel Sex, sind auf Platz 2, meine ich, der Sex. Mit 18 Stück. Also da haben sie richtig geliefert. Also an der Line lag es nicht, dass sie so viel verlieren. Es war tatsächlich bisher eigentlich Carson Wentz, der wirklich nicht gut gespielt hatte. Aber wie du schon sagtest, die letzten zwei Spiele besser geworden ist. Hat aber trotzdem bisher in den Spielen insgesamt 9 Interceptions geworfen. Und die hat auch konstant verteilt. Also eigentlich bei so jedem Spiel zwei Stück oder so. Also nicht, dass man sagen kann, er hat am einen Spiel gleich 4 oder 5 irgendwie reingehauen und ist jetzt besser geworden. Also wirklich konstant hat er eigentlich Interceptions geworfen. Liegt auch bestimmt viel mit daran, dass die O-Line komplett aus Backups besteht momentan, die aber wohl auch angeblich jetzt langsam zueinander finden, da die Eagles ja extrem mit Verletzungspech ja, unterwegs sind, ähnlich wie die 49ers. Ja, und deswegen, ja, auf beiden Seiten sehe ich nicht, wo wir eigentlich verlieren sollten.
Ja, du hast Carson Wentz angesprochen. Natürlich muss man bei Carson Wentz auch seine Fähigkeiten, einem Sack zu entgehen, noch ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hattest gegen Pittsburgh, wo er sich da bei einem Sack einfach drunter hergewunden hat und der Spieler über ihn gefallen ist. Also das sind ja so die Plays, die macht er auch regelmäßig. Das ist nicht nur ja Anfängerglück, sag ich jetzt mal. Nee, das ist diese Kunst hat er, den Sex zu entgehen und auch auf spektakuläre Art und Weise. Da muss man dann diszipliniert sein und auch gerade beim Tackling diszipliniert sein. Dann kriegt man ihn auch schnell zu Boden. Du hast die Verletzungen angesprochen in der O-Line, auf Wide Receiver natürlich auch. DeSean Jackson verletzt, Elshon Jeffrey verletzt, Jalen Reagor verletzt. J.J. Arcega-Whiteside bringt noch überhaupt nicht das, was man sich von einem Zweitrunden-Rookie in der letzten Saison erwartet hatte. Und ja, so kommt es halt, dass ein gewisser No-Name namens Fumagalli, ich habe den Namen jetzt nicht ganz parat, reiche ich nach. Troy Fumagalli, glaube ich, heißt er. Auf einmal gegen Pittsburgh 150 Yards macht. Travis Fulcam heißt er. Entschuldigung, Travis Fulcam, ja, gegen Pittsburgh mal eben 150 Yards gemacht. Muss man natürlich auch respektieren. Wenn man jetzt so den Reportern aus Philadelphia trauen kann, dann sieht es bei DeSean Jackson und Elshon Jeffrey so aus, als würde die Möglichkeit bestehen, dass vielleicht einer von den beiden oder sogar auch beide am Sonntag auf dem Feld stehen.
Was unglaublich wichtig wäre
für sie. Genau, für die wäre es unglaublich wichtig. Beide als questionable gelistet. Und aber nichtsdestotrotz bin ich sehr selbstbewusst und sage, dass unsere drei Cornerbacks ja dann doch genug Qualität haben, um auch DeSean Jackson oder auch einen Elshon Jeffrey aus dem Spiel zu nehmen. Peters sollte dann den zweiten übernehmen. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Und mit Marlon Humphrey im Slot, egal wer da in den Slot geht, kann man nur hoffen, dass er weiß, wie man den Ball richtig hält und ihn nicht rausschlagen lässt. Das ist ein Mismatch auf Seiten der Eagles. Natürlich für uns ein sehr gutes Matchup. Weil ich denke, dass bei uns in der Secondary dann doch mehr Qualität vorhanden ist und auch dann mit dem Blitzing und der unerfahrenen O-Line dass da dann doch noch Abstimmungsprobleme sind, glaube ich, dass es einfach ein sehr gutes Matchup für die Ravens ist.
Ja. Also ich meine, die O-Line von denen hat bisher in diesen fünf Spielen 19 Sacks zugelassen. So als Vergleich, also wir haben 12 zugelassen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Kerstin Wentz ist jetzt auch nicht gerade unbeweglich. Und eigentlich, also die letzten Jahre war auch immer gut gegen den Blitz. Da bin ich mal gespannt, ja. Das ist halt dann die Schwäche bei uns. Das ist auch die Kansas City Schwäche. Und das ist meine Meinung, warum wir da nicht zurechtkommen mit ist. Unser Vier-Man-Pass-Rush ist nicht vorhanden und wir kommen nur übers Blitzen. Und hast du einen Quarterback, der das Blitzen wirklich perfekt readen kann, wie ein Mahomes, dann schaut's halt einfach dementsprechend schlecht aus.
Ja, das glaube ich auch. Und ja, also ich weiß nicht. Also dafür muss Wentz dann doch noch mal erstmal noch was proven. Ich war von ihm dann doch sehr enttäuscht die Saison. Für mich waren die Eagles wieder ganz oben auf der Playoff-Run-Liste. Und ja, nach den ganzen Verletzungen ist natürlich schade. Aber auch trotzdem die individuelle Leistung von Carson Wentz war einfach bisher noch nicht so gut. Genauso wie die von Lamar Jackson. Ne, ist genau dasselbe Thema. Ja. Ich bin gespannt, was das Passing Game jetzt gegen die Eagles macht. Wenn man wieder in die Spur finden will, glaube ich, ist das ein gutes Matchup. Gerade weil die Secondary schlecht ist von den Eagles. Und ja, auch regelmäßig viele Punkte zulassen. Jetzt gegen Pittsburgh, der Rookie-Receiver Chase Claypool mal eben für 4 Touchdowns ja, gefangen. Da mache ich mir eigentlich sehr viele Hoffnungen. Ich hoffe, dass Jackson da wieder einen Rhythmus reinfindet, gerade zu den Receivern, auch nicht nur zu Hollywood Brown, dass er auch mal wieder Boykin findet, dass er Duvernay mehr findet, Snead, dass der wieder mehr eingebunden wird. Und dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass wir ja keinen entspannten Sonntag haben, aber ich denke auch nicht, dass wir bis zur letzten Sekunde zittern sollten, wenn unsere Offense in Normalform ist.
Genau. Und auch, wie gesagt, auf Seiten der Defense, ich sehe es nicht. Also wie gesagt, auch wenn die zwei Star-Receiver zurückkommen, denen fehlen auch die Repetition-Zahlen und. Also ich denke nicht, dass das irgendwie in die Hosen gehen sollte.
Ja, dann noch ganz kurz, der Schiedsrichter wird Sean Smith sein. Er wird als 10. also seine Crew wird als 10. von 17 gelistet in Penalty Called. Das heißt, er hat 47 Penalty in 4 Games. Ja, das lässt darauf schließen, dass die Ravens auf jeden Fall diszipliniert spielen müssen, dass sie sehr kleinlich pfeifen. Ja, und der ein oder andere Holding Call kann schon mal so ein Spiel entscheiden. Und dementsprechend hoffe ich, ja, dass die Ravens da einfach diszipliniert spielen.
Ja, auch noch ein ganz netter oder wichtiger Fact ist, dass Zuschauer zum ersten Mal jetzt wirklich viele Zuschauer da sein werden.
7.500.
Genau, das ist ja schon mal eine gewisse Anzahl. Ich meine, das wird jetzt nicht den Rieseneffekt haben, 7.500, aber wird einen Effekt haben auf alle Fälle. Also so ruhig, wie sie es bisher hatten, wird es definitiv dann nicht mehr sein.
Ja, dann noch kurz zum Injury Report. Der ist heute noch nicht raus. Allerdings haben Anthony Levine hat nicht trainiert. Derek Wolfe, Mike Ingram und Brandon Williams. Wobei Jeff Scrabiak gesagt hat, dass bei Mark Ingram und Brandon Williams
und Wolf
nach dem Wet Day aussieht.
Ja, das ist Veterans Day, genau.
Genau, dass sie da nochmal geschont werden und ja.
Also schaut ganz gut aus, was die Verletzungen angeht.
Ja, wir werden in den weißen Jerseys spielen und ich denke, das ist ein guter Abschluss. Oder hast du noch was zu sagen?
Ich glaube, wir haben alles Wichtige erschlagen. Wettervoraussage liegt bei etwas bewölkt, aber Sonnenschein, Niederschlag 0%, 17 Grad, also allerbestes Footballwetter.
Ja, dann, falls ihr noch Fragen habt, Haut sie gerne raus. Dein Tipp habe ich ja schon gehört. 27-10. Ich bleibe bei meinen 10 Punkten und sage 20-10. Ich denke, das ist ein guter Tipp für die Ravens. Und ja, in diesem Sinne, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, kommentiert gerne, gebt uns Feedback, wie immer, in den Kommentaren. Wir freuen uns darüber und ja, euch viel Spaß am Sonntag beim Football schauen, im NFL Game Pass zu sehen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, servus.